ARD Sounds.
Die Leute, die nicht selber getrunken haben, haben alle in der Familie oder im Bekanntenkreis Leute, die Alkoholprobleme haben, die Alkoholiker sind, die sich zu Tode gesoffen haben, die ihre Familien gefährden. Und da will man dann vielleicht auch mal wissen, wie sich das von innen anfühlt. Und ja, das versuche ich ein bisschen zu erzählen.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
In Orte und Worte gehen wir mit Autorinnen und Autoren raus an die Schauplätze ihrer Romane oder an ihre Lieblingsorte. Diesmal haben wir mal wieder in unser eigenes Wohnzimmer eingeladen, nämlich ins Studio 14 im 14. Stock des RBB-Fernsehzentrums. Und das Schöne an diesem Ort ist ja nicht nur, dass wir einen wirklich fantastischen Blick über die Stadt haben von da oben, sondern dass auch Publikum dabei sein kann. Anne-Dore, du warst dort mit dem Berliner Schriftsteller Christoph Peters und hast es dir gemütlich gemacht, wobei gemütlich war es vielleicht nicht wirklich, denn immerhin heißt sein neues Buch Entzug und es geht um Sucht, oder?
Ja, also das Studio 14 ist natürlich schon immer gemütlich, das andere ist natürlich das Thema, da hast du total recht, Nadine. Also Christoph Peters erzählt in diesem Roman vom Alkoholentzug, auch von seinem eigenen, und das Thema Alkohol beschäftigt viele Leute. Also es war voll, es war ausverkauft, der Studio 14. Und das liegt natürlich zum einen daran, dass Christoph Peters ein bekannter Autor ist, der viele erfolgreiche Romane geschrieben hat in den letzten Jahrzehnten. Aber natürlich interessiert das Thema Alkohol, glaube ich, viele Menschen nochmal besonders, weil fast alle jemanden im Bekannten- oder Freundeskreis haben, der oder die zu viel trinkt. Und Christoph Peters selbst hat eben auch viele Jahre zu viel getrunken und hat daraus jetzt einen Roman gemacht.
Ja, früher hatte man ja fast den Eindruck, dass das so ein bisschen romantisiert wurde, ne? Dass Schreiben und Trinken da so stilisiert wurden und fast zusammengehörten. Also wenn man so an Ernest Hemingway denkt oder Josef Roth oder E.T.A. Hoffmann, alles Trinker. Also.
Ja, das stimmt. Also auch darum geht es in dem Buch Entzug von Christoph Peters, an welchen Identifikationsfiguren man sich eigentlich orientiert, wenn man selbst Künstler werden möchte, Künstler ist, und wie man überhaupt mit Kreativität umgeht, beziehungsweise damit, wenn man gerade feststeckt. Also Entzug ist auch ein ganz tiefer Einblick in das Denken und Fühlen eines Kreativen, der eines Tages eben entscheidet, in den Alkoholentzug zu gehen. Und Christoph Peters hat den Roman in zwei Teile geteilt. Der erste, kürzere Teil, heißt Trinken und er erzählt von der Zeit unmittelbar vor der Klinik. Und der zweite, sehr viel längere Teil, heißt Nicht-Trinken und der erzählt von den Wochen in der Entzugsklinik.
Und du hast es ja vorhin schon angedeutet, das ist ja auch seine eigene Geschichte, oder?
Ja, also er macht da kein Geheimnis draus. Er ist vor 20 Jahren selbst im Entzug gewesen, lebt seither ohne Alkohol. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass das kein privater Erlebnisbericht ist, dieses Buch, sondern eben ein literarischer Text, also ein Roman, der mit sprachlichen und formalen Entscheidungen arbeitet. Aber er macht eben kein Geheimnis draus, dass vieles davon seine eigene Geschichte ist. Auf dem Einband ist auch ein Gemälde, ein Selbstporträt, und das ist auch von ihm selbst. Christoph Peters ist mehrfach kreativ sozusagen, er hat auch Malerei studiert und malt und zeichnet. Und als Schriftsteller ist er auch sehr vielseitig. Also zuletzt ist von ihm eine Trilogie erschienen über unsere Gegenwart, die er an Wolfgang Köppen angelehnt hat. Und er hat sein eigenes Leben immer wieder mal als Material verwendet, zum Beispiel im Internatsroman Wir in Kahlenbeck oder im Dorfroman, in dem er vom Aufwachsen am Niederrhein erzählt. Und an den Niederrhein geht es auch zum Teil wieder in Entzug, weil er nämlich auch Ursachenforschung betreibt. Und da schreibt er eben darüber, dass er schon als Kind immer Schnapspralinen sozusagen in Reichweite hatte. Also da hat sich niemand drüber aufgeregt, wenn ein Kind schon sowas aß. Und dann war es am Niederrhein so wie in vielen anderen Ecken auch, dass es eben schon Frühschoppen gab und den Begrüßungsschnaps. Also das war so die Normalität seiner Kindheit und Jugend.
Ja, also ich kenne das auch so aus meiner Kindheit und Jugend. Also würde ich schon sagen, ne, Alkohol überhaupt in unserer Gesellschaft hat eine gewisse Normalität und das schon sehr früh. Anne-Dore und Christoph Peters jetzt über den Roman Entzug in Studio 14.
Ja, ein Herz.
herzlicher Applaus für Christoph Peters. Herzlich willkommen hier.
Dankeschön.
Christoph, heute sprechen wir über deinen neuen Roman Entzug. Der ist letzte Woche erschienen. Und dieser Roman erzählt von einem Schriftsteller, von einem Trinker, von einem Mann, der ziemlich am Ende ist, mit Ende 30, der so stark zittert morgens, dass er sofort erstmal einen Wodka oder so trinken muss. Und er macht dann mit 39 Jahren einen Alkoholentzug. Und du hast überhaupt kein Geheimnis gemacht, schon im Vorfeld, dass Entzug auch, ich sage bewusst auch, deine Geschichte ist, deine eigene Geschichte ist. Wie schwer ist es dir gefallen, mit dieser eben auch deiner eigenen Geschichte rauszugehen und daraus ein Buch zu machen?
Eigentlich gar nicht so schwer, was daran liegt, dass das einmal 20 Jahre zurückliegt und also durch ganz, ganz viele Verarbeitungsprozesse durchgelaufen ist und sich dann aber im Laufe dieser Verarbeitungsprozesse zunehmend auch zu einem Stoff entwickelt hat. Also ich habe mich in mehreren autofiktionalen Büchern selbst in Anführungszeichen ausgeschlachtet, also Dinge erzählt, die in ähnlicher Form in meinem Leben mal passiert sind. Wir in Kahlenbeck war das Internat, im Dorfroman das Leben in einem niederrheinischen Dorf, wo ein Atomkraftwerk gebaut werden soll. Es gibt eine ganze Reihe von Kurzgeschichten, wo ich meinen Figuren eigene Erlebnisse vermacht habe, damit sie damit operieren konnten. Und insofern das Verfahren, mich selber als, Geschichtenmedium zu benutzen, ist irgendwie schon relativ lange bei mir ganz normal. Stadt, Land, Fluss hatte schon stark autobiografische Elemente, zumindest in Teilen. Und das Problem beim Schreiben war weniger, dass ich jetzt etwas schreibe, was mit mir zu tun hat, als wie immer beim Schreiben, die richtige Form, die richtige Sprache, eine Komposition, einen Rhythmus, Klangfarben in der Intonation des Textes zu finden.
Ja, das ist vielleicht auch wichtig, das gleich am Anfang dazu zu sagen. Es ist nicht ein privater Erlebnisbericht, es ist ein literarischer Text, der geformt ist, indem du eine bestimmte Sprache verwendest. Da werden wir heute auch sicherlich noch drüber reden, welche Entscheidungen du auch formal und sprachlich getroffen hast. Dennoch ist es ja ganz schön persönlich und auch wenn du sagst, du hast dich auch bisher schon als Material verwendet für deine Romane, frage ich mich trotzdem, fühlt sich dieser Roman am persönlichsten an oder am nächsten dran an dir als Mensch, an deiner Biografie?
Ich kann das, glaube ich, gar nicht so genau auseinanderhalten. Insbesondere im Dorfroman, der viele komplett fiktionale Teile enthält, aber auch sehr nah an meiner Biografie entlang geschriebene Geschichten, hatte ich während des Schreibens mindestens so sehr das Gefühl, sozusagen eine selbstverantwortete Autopsychoanalyse zu machen, nur ohne Therapeuten. Ein bisschen war das hier dann auch wieder so. Und was jetzt sozusagen den öffentlichen Raum anlangt, ich habe ja als junger Schriftsteller stark getrunken. Ich bin eigentlich als Trinker in die Literaturszene gekommen und es gibt ganz viele Leute aus der Szene, die mich in den ersten Jahren besoffen auf Bühnen erlebt haben oder angetrunken zumindest und die mitbekommen haben, dass ich irgendwann nicht mehr getrunken habe, die mitbekommen haben, wie es so ganz langsam immer schlimmer wurde im Verlag, bei den Journalisten, bei den Kolleginnen und Kollegen. Also da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die das mitbekommen haben und als es vorbei war, habe ich auch nie jetzt irgendwie einen Hehl draus gemacht, sondern die Leute haben es eh gesehen, dann haben sie gesehen, er geht in den Entzug, ich habe es kommuniziert und insofern ist es für mich jetzt nicht so ein wahnsinniges Tabuthema, mit dem ich jetzt an die Öffentlichkeit trete. Es war kein öffentliches Thema, aber es war eben auch keine persönliche Offenbarung, sondern es stand im Raum und wer es wissen wollte, der konnte es wissen und jetzt wissen es halt ein paar mehr Leute.
Entspannte Haltung auf jeden Fall. Wie ist es denn, du hast gerade schon gesagt, Selbsttherapie und so weiter, es ist jetzt ja 20 Jahre her, dass du selbst einen Entzug gemacht hast. Muss für dich etwas verarbeitet sein, um Literatur zu werden oder verarbeitest du dann noch beim Schreiben?
Also ganz grundsätzlich bei all diesen autobiografisch-autofiktionalen Texten, die ich im Laufe der Jahre geschrieben hatte, gab es ganz, ganz wahnsinnig lange Vorläufe. Wir in Kahlenbeck hatte einen Vorlauf von fast 25 Jahren von dem Entschluss, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich eine Geschichte, die ich mal als Roman schreiben will, bis zu dem Punkt, wo es dann tatsächlich erschienen ist. Im Dorfroman waren es 16 Jahre, auch bei Stadt, Land, Fluss waren es schon über 10 Jahre. Und jetzt waren es eben 20 Jahre. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich einen Text erst schreiben kann, wenn die emotionalen Komponenten in mir selber aufgearbeitet sind. Also ich darf beim Schreiben nicht in einen emotional aufgewühlten Zustand kommen. Ich muss sehen, dass die Emotionen so weit durchgearbeitet sind, dass sie mich beim Schreiben nicht mehr stören. Ich brauche beim Schreiben, anders als das landläufige Klischee es nahelegt, ich brauche einen emotional ausgemittelten Zustand. Ich darf nicht von etwas betroffen sein, sondern ich brauche wirklich diese Distanz und diese Nüchternheit und Klarheit im Hinblick auf den Stoff, auf den Text, auf die Emotionen, die verhandelt werden, um die dann mit den Mitteln der Sprache wieder ins Wort zu bringen, sodass sie sich im Idealfall an die Leserinnen und Leser transportieren. Wenn ich selber emotional aufgewühlt bin, kann ich überhaupt nichts schreiben.
Nun ist ja dein Werk sehr vielfältig, Christoph. Also du hast wahnsinnig viele verschiedene Themen und Genres schon bearbeitet in deinen Texten. Deutsch-japanische Verhältnisse zum Beispiel in vielen Romanen. Dann den Internatsroman wie in Kahlenbeck hast du schon genannt. Du hast über Tee nachgedacht, essayistisch. Zuletzt hast du eine Trilogie geschrieben über die Berliner Gegenwart, angelehnt an Wolfgang Köppens Nachkriegstrilogie. Und jetzt ist es aber so, dass bei diesem Buch schon im Vorfeld, schon vor Erscheinungstermin, es eine ungeheure Neugier gab. Also du warst in unheimlich vielen Interviews schon zu sehen und zu hören. Und die Aufmerksamkeit ist doch besonders groß. Wie erklärst du dir das? Ist das der Drang nach Authentizität oder nach diesem Thema Sucht? Oder geht dir das auch auf die Nerven, dass jetzt plötzlich so viel Aufmerksamkeit kommt, gerade bei dem Thema?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also ich glaube, die Leute haben trotz allem gerade in einer Welt, die mittels KI und Fake News immer mehr irgendwie von Fiktionen, die unsauber sind, bestimmt wird, ein großes Bedürfnis nach Authentizität, nach Glaubwürdigkeit. Und wenn dann ein Text, ein Roman verspricht, eine Originalerfahrung in irgendeiner Weise zu vermitteln, dann ist vielleicht die Neugier größer, als wenn Sie das Gefühl haben, naja, da hat sich wieder jemand was aus den Fingern gesaugt, was irgendwie mehr oder weniger viel Hand und Fuß hat. Das ist sicherlich ein Aspekt. Und Alkohol als Problem ist, glaube ich, im Moment sowieso ein Thema. Also wenn ich jetzt so die jungen Leute anschaue, dann gibt es einerseits Schüler und Schülerinnen, die schon besoffen im Unterricht sitzen in großer Zahl. Aber es gibt auch viele junge Leute, die dezidiert gar nicht mehr trinken. Und das Komasaufen ist so ein bisschen aus dem Fokus gerutscht, hat man den Eindruck. Gleichzeitig wird in den Medien sehr viel thematisiert, wie ungesund Alkohol jetzt doch ist. Ich erinnere mich, als ich 25, 30 war, gab es immer dann so wissenschaftliche Untersuchungen. Ein Glas Wein am Tag oder zwei ist viel, viel besser als abstinent zu leben, weil da die positiven Aspekte, die der Alkohol irgendwie für den Organismus zu bieten hat, dann wirklich auch einem zugutekommen. Im Moment gibt es irgendwelche Metastudien, die sagen, nein, eigentlich jeder Schnaps ist schon zu viel und jedes Glas Wein. Die Leute fragen sich natürlich, was hat es damit auf sich? Und dann ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Aspekt, die Leute, die nicht selber getrunken haben, haben alle in der Familie oder im Bekanntenkreis Leute, die Alkoholprobleme haben, die Alkoholiker sind, die sich zu Tode gesoffen haben, die ihre Familien gefährden. Und da will man dann vielleicht auch mal wissen, wie sich das von innen anfühlt. Und ja, das versuche ich ein bisschen zu erzählen.
Ja, der Zustand, der hier beschrieben wird, der ist wirklich sehr desolat. Also ein extremes Zittern, dieser Tremor. Es geht wirklich nur noch um Pegeltrinken. Im Prinzip ist das doch eigentlich so ein Zustand gewesen, da ging es nicht mal mehr darum, sich selbst zu täuschen, sondern es ging nur noch darum, irgendwelche Ausflüchte zu erfinden, irgendwelche Erklärungen. Daran lässt du uns ja auch teilhaben.
Ja, es gab so einen Kipppunkt, der vermutlich in einer leichteren Variante schon vor diesen 8 Monaten, die ich aufgehört hatte zu trinken, irgendwie eingesetzt hatte, wo von 15 oder 20 Jahren psychischer Abhängigkeit dann das in die körperliche Abhängigkeit gekippt ist. Und da setzt dann sozusagen ein anderer Mechanismus ein. Da kann man sich auch selber keine Illusionen mehr machen, weil in dem Moment, wo der Organismus unter einen bestimmten Promillewert fällt, das war bei mir so um 2 Promille, haben sie nachher dann im Krankenhaus festgestellt, setzten einfach starke Entzugssymptome ein, wie bei einem Junkie. Also so ein klassisches Turkey eigentlich. Ich fing an zu zittern, ich habe so stark gezittert, dass ich keinen Stift mehr halten konnte, es völlig unvorstellbar gewesen wäre, eine Tasse Kaffee zum Mund zu führen, bevor der Pegel wieder eingestellt war. Und an dem Punkt kann man sich dann auch nicht mehr einreden, man feiert das Leben oder man setzt jetzt Alkohol mal für eine kurze Schmerzphase ein, sondern man weiß, das ist jetzt physische Abhängigkeit und da komme ich eigentlich auch nur noch mit einem geordneten Entzug in der Klinik raus. Und es macht auch keinen Spaß. Ich musste morgens auf nüchternen Magen so um 5:30 irgendwie ein halbes Wasserglas Wodka trinken, weil ich am ganzen Körper so gezittert habe, dass ich nicht mehr weiterschlafen konnte. Also das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. In Leaving Las Vegas gibt es so Szenen, wo man sich das auch nochmal angucken kann.
Habe ich auch dran gedacht an diesen Film, Leaving Las Vegas, der sich zu Tode trinken
genau.
möchte.
Ja, und dann hat man auch überhaupt gar keine Freude mehr am Trinken. Es schmeckt auch alles nichts mehr. Das ist ziemlich unangenehm. Für den Weg danach ist es sehr gut, weil mir ging es so, also ich sage das mal so ganz hart, ne? Ich habe quasi alles, was man trinken kann, auch mal ausgekotzt und dann geht es einem so wie kleinen Kindern, wenn die irgendwie mal Kirschkuchen gegessen haben, dann mögen die auch jahrelang keine Kirschen.
Es gibt zwei Teile. Der erste Teil heißt Trinken, der zweite Teil heißt Nicht-Trinken. Die sind vom Verhältnis aber sehr ungleich. Also der erste Teil ist ungefähr ein Viertel, würde ich sagen, und der Teil Nicht-Trinken ist 3/4. Warum diese Entscheidung, das so zu gewichten?
Der Grund war tatsächlich, ich wollte ursprünglich eigentlich einen Roman schreiben, der Entzug heißt und nur Entzug behandelt. Ich wollte eigentlich diesen Krankenhaus-Klinik, psychiatrische Klinikraum irgendwie ausloten, den mir nochmal vor Augen führen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass eigentlich die Härte dessen, was den Entzug ausmacht, erst dann plausibel wird, wenn ich dem etwas voranstelle, was wirklich nochmal die Dimension der Trunksucht wirklich auch mit vollziehbar macht beim Lesen. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich wäre es schön, dann wirklich nochmal so einen manisch-wahnsinnigen Teil zu haben, der in den Kopf eines trinkenden Trinkers reingeht und das dann zu kontrastieren mit der zerfallenden Figur, die dann jetzt plötzlich seines Suchtstoffs und auch seines Euphorisierungsmittels, seines Antidepressivums, seines Transporters in die hohen und dunklen Welten der Seele dessen ledig ist und der jetzt plötzlich nackt dasteht vor sich selbst und irgendwie überhaupt gar keinen Schutz mehr hat. Alkohol ist ja so alles Mögliche und unter anderem eben auch ein Schutz gegen die Härten der Wirklichkeit. Und in der Klinik sitzt er dann plötzlich und die Wirklichkeit ist in ihrer ganzen Härte da und man kann dem nichts mehr entgegensetzen.
Es sind zwei verschiedene Tonlagen, da sind wir beim Thema Sprache. Welche Tonlage ist dir schwerer gefallen beim Schreiben oder war das ähnlich vom Aufwand?
Nee, es war tatsächlich relativ einfach. Ich hatte sehr schnell einen Ton für den ersten Teil, für den manischen Trinker, der irgendwie so in seinen Warnschleifen irgendwie sich bewegt und dann auch in so eine Resonierduktus manchmal kommt und irgendwie der versponnen ist und irgendwie Unsinn erzählt und lügt und irgendwie. Das hat sogar beim Schreiben tatsächlich vielfach Spaß gemacht, in dieser Wahnsinnigkeit nochmal irgendwie sich zu bewegen. Und dann in dem Moment, wo ich dann mit der Figur in die Klinik gehe, hatte ich quasi noch mal eine richtige, wirkliche Krise, eigentlich eine der schwersten Schreibkrisen, die ich seit langem gehabt habe, weil ich überhaupt keinen Ton gefunden habe, 2-3 Monate, mit dem ich diesen Zerfall, diese Löchrigkeit auch der Persönlichkeit des Erzählers irgendwie fassen konnte. Ich brauchte irgendwie einen Text, der gleichzeitig nicht abfällt gegen den rauschhaften Zustand des ersten Teils und der gleichzeitig aber ein völlig anderes Tempo hat, der große Pausen hat, der Lücken hat, der diese Leerstellen hat. Also das sind eigentlich weiße Flächen, müssen da irgendwie so erzählt werden, dass sie trotzdem sprachlich eine gewisse Kraft haben. Da habe ich endlos lange gefriemelt, bis ich den Rhythmus dafür gefunden hatte, dass das sozusagen im Duktus einfach passt und diesen desolaten Zustand auf eine dramatische, aber eben nicht manische Weise irgendwie transportiert.
Du nennst auch viele andere Autorinnen, Autoren, meistens sind es Männer, die stark getrunken haben, ob es Schiller war oder Josef Roth, Hans Fallada, E.T.A. Hoffmann. Inwiefern war dir das auch ein Anliegen, dass du diesen Schaffensprozess, der wie gesagt auch einmal als Kampf bezeichnet wird, dass du das auch nochmal abbildest? Es ist nämlich auch ein Roman über Kreativität, über die Hürde, über das Schwere. Das muss nicht jeder mit Alkohol bekämpfen, aber über die Schwierigkeit, wirklich was auf die Welt zu bringen, sozusagen an Büchern.
Also dieses Gefühl, also früher, als ich noch melodramatisch aufgestellt habe, habe ich immer gesagt, Qualität kommt von Qual. Das ist irgendwie für viele Jahre oder Jahrzehnte.
Kenne ich aus dem Journalismus
so
den Spruch, ja.
Die Basis gewesen, auf der ich versucht habe, irgendwie Texte und Kunst auch zu machen. Und es ist mir immer schwer gefallen. Ich hatte immer Angst vor dem leeren Blatt. Ich habe irgendwie immer mir wahnsinnig schwer getan, Sätze zu finden, immer endlos überarbeitet. Die ersten Entwürfe sind bis heute so, dass ich denke, mein Gott, was für ein peinlicher Scheiß. Das wird erst was, wenn ich es endlos überarbeite. Und gleichzeitig war es eben lange auch an diese völlig zerquälte Emotionalität mit stark depressiven oder depressionsartigen Zuständen, die da irgendwie mit zusammenhingen. Und es war so ein permanentes Auf und Ab zwischen der Überschätzung, ich werde jetzt was ganz Großes schaffen, und dem, ich bin zu nichts in der Lage, ich kann nicht mal einen einfachen Satz Subjekt, Prädikat, Objekt irgendwie in der Qualität und Kraft aufs Papier bringen. Und das ist, habe ich natürlich früh auch in so einem verlängerte Pubertät Modus melodramatisch irgendwie vor mir selber als Bedingung der Möglichkeit für wirkliche kreative Prozesse betrachtet, schön geredet, keine Ahnung, habe mich an Vorbildern orientiert. Vincent van Gogh mit seinem brennenden Herzen war als Maler so ein Vorbild für mich. Das Bild auf dem Cover, was ja so ein bisschen in dem Duktus ist, ist ein Selbstbildnis, was ich mit 17 gemalt habe, auch schon trinkend, und was irgendwie mir damals das Gefühl gegeben hat, jetzt habe ich mich wirklich ausgedrückt in meinem Schmerz und in meinem Drama. Also all diese Dinge haben irgendwie auch im Sinne des Künstlerklischees, des Künstlerbilds irgendwie mich sehr geprägt in der Frühphase und in der mittleren Phase des Künstlerwerdens. Und der Roman erzählt eben auch davon, die Figur versucht dann ja in der Klinik zu zeichnen, geht dann nochmal wieder in die Zeichenräume rein und irgendwie landet dann bei den amerikanischen abstrakten Expressionisten Jackson Pollock, der sich auch zwar nicht zu Tode getrunken hat, sondern besoffen mit dem Auto zu Tode gebracht hat. Also diese ganzen Dinge, die sind sozusagen in dem in dieses Erwachsenenleben projizierten Pubertätsmodus, in dem ich mich damals befunden habe, irgendwie mit drin und für mich früher eben sehr stark mit dem Bild des Künstlers, was ich so hatte, verknüpft gewesen.
Ja, und du warst ja oder bist ja doppelt kreativ, mindestens eben als Maler, Zeichner. Du zeichnest bis heute, malst bis heute auch noch oder zeichnest du nur noch?
Nee, ich denke mal, ich fange demnächst wieder an zu malen, aber im Moment noch nicht, aber bald.
Hast auch Malerei studiert und hattest da natürlich auch so Vorbilder, Figuren, die vielleicht auch viel Alkohol getrunken haben. Es ist zumindest in den Branchen irgendwie oft Teil des Ganzen, oder?
Also in der Kunstakademie in Karlsruhe, wo ich irgendwie in den 80er Jahren war, hatte irgendwie, weiß ich nicht, ein Großteil der Professoren schon mal einen Entzug gemacht und viele gingen abends mit klackernden Flaschen in ihre Ateliers und malten und tranken dann die Nacht durch. Ein Teil der Professoren, der Wilderen, die saß im Sommer mit einer Kiste Bier und so einem Pappkarton Unterberg oder Kümmerling, saßen die im Hof und tranken vor sich hin. Also damals in den 80er Jahren gehörte das, glaube ich, in einem noch viel stärkeren Maße auch in die öffentliche Selbstpräsentation von Künstlern, als das heute der Fall ist. Der letzte Professor, bei dem ich dann Meisterschüler war, Mäuser, der erzählte auch immer wilde Geschichten von Kippenberger und von Jackson Pollock und ich weiß nicht, was die Leute alles gemacht haben, wie die dann quasi Hotels demoliert hatten, nachdem sie erst die Bar im Hotel leer gesoffen hatten. Also das gehörte sozusagen noch in einem viel stärkeren Maße auch in diesen sehr männlichen Duktus der Künstlerpersönlichkeit, ne? Dass man irgendwie so ein bisschen wie ein Rockstar dann auch das Hotelzimmer zerlegte und so.
Eine Frage noch zur Kreativität. In der Klinik sagt der Ich-Erzähler irgendwann, er könne ja eigentlich gar keine Bücher schreiben, weil man fange ja jedes Mal wieder bei Null an. Ist das jetzt bei dir nach all diesen vielen Jahren mit Büchern anders geworden oder geht dir das immer noch so? Also ich weiß ja nicht, ob es auch deine Erfahrung ist. Ich setze es jetzt voraus, dass es möglicherweise auch deine Erfahrung sein könnte. Geht es dir immer noch so oder hat sich das ein bisschen verwandelt?
Nee, hat sich nicht verwandelt, ist immer noch so. Also immer wenn ich anfange, brauche ich mindestens 2-3 Monate, bis ich die Tonlage habe. Und das immer beginnt schon auf der Basis, dass ich denke, ich sehe den Text jetzt vor mir. Also da ist jetzt so lange drüber nachgedacht worden, dass ich den eigentlich schreiben können müsste. Und wenn ich dann aber anfange, ihn zu schreiben, weiß ich überhaupt nicht, wie das geht. Brauche endlos, bis ich den richtigen Rhythmus, die richtige Tonlage, die richtige Informationsdosierung habe, bis ich in den Text so reingekommen bin, dass er dann ab einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich so eine Seite pro Tag weitergeschrieben wird. Und da gibt es regelmäßig bis heute, im zweiten Teil eben von Entzug war das dann auch so, den Moment, wo ich denke, ich muss es abbrechen, ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin. Und es gibt von Shunryu Suzuki über Zen ein schönes Büchlein, das hat den schönen Titel Zen-Geist, Anfängergeist. Und ich glaube, das ist in der Kunst auch so, man muss sich den Anfängergeist bewahren, wenn man irgendwie frisch bleiben will und immer das Gefühl haben, ich fange von vorne an. In dem Moment, wo ich irgendwie Routinen etabliere, mit denen man es kann, ist, glaube ich, die Gefahr groß, dass es nicht gut wird, größer, als wenn man sich wieder so quält, als stünde mal das erste Mal am Anfang eines Romans.
Dieser zweite längere Teil, das Nicht-Trinken, die Erzählzeit entspricht zum Teil auch der erzählten Zeit. Das ist gerade am Anfang dieser 2-3 Wochen im Krankenhaus, ist es sehr langsam erzählt. Also ich weiß noch, irgendwann war ich relativ weit hinten im Buch und dachte, das ist ja, glaube ich, immer noch der erste Tag. Also das fand ich formal sehr spannend, wie du da reingehst und dann wahnsinnig atmosphärisch. Und gerade nach deinen Erfahrungen jetzt mit deinem letzten Buch, in dem sich ein Berliner Galerist wiedererkannt hat und daraufhin tatsächlich vor Gericht gezogen ist, du hast diesen Prozess gewonnen, kann man hier vermelden, aber jemand hat sich wiedererkannt. Aber gerade nach dieser Erfahrung hast du diese Figuren so konstruiert, dass sich niemand wiedererkennt, falls sie reale Vorbilder hatten? Wie hast du zu denen gefunden, zu diesen Figuren?
Also die Figuren und die Lokalität sind natürlich umgebaut, so verändert, dass sich tatsächlich niemand wiedererkennt. Dann ist auch die Örtlichkeit des Krankenhauses ist natürlich verändert. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass niemand jetzt nochmal einen Prozess führen wird. Und ich habe natürlich im ganzen Personal der Station dann auch zum Teil Figuren vermischt, die ich dann später in anderen Kontexten bei den anonymen Alkoholikern und so getroffen habe. Und das, was man eben immer so macht. Und trotzdem habe ich aber versucht, sozusagen in der Konstellation dieses Krankenhauses ein gutes Bild dessen zu zeigen, was ich dort erlebt habe. Und auf solchen Suchtstationen ist ja anders, als man vielleicht gemeint hat. Dort ist ja quasi der komplette Querschnitt der Gesellschaft. Man hat irgendwie den 17-jährigen Kiffer, der irgendwie von seinen Eltern dahin geschickt wird. Man hat die traurige Hausfrau, die irgendwann über Schmerz- und Schlafmitteltabletten abhängig geworden ist. Man hat Leute aus irgendwie den obersten Gesellschaftsschichten, die irgendwie über die Partydroge Kokain, die sie dann wiederum mit Schmerz- und Schlafmitteln kombiniert haben, in so eine multitoxische Abhängigkeit geraten sind. Und natürlich viele Alkoholiker, auch die quer durch alle Schichten, an Beamten, an Akademiker, an Professor und ich weiß nicht was alles eben und eben auch einen kaputten Schriftsteller und Künstler. Also es finden sich dort alle und die findet man auch nachher an den Tischen der anonymen Alkoholiker wieder. Das ist irgendwie dann auch was sehr Demokratisches. Alkohol ist auch eine große Nivellierungsdroge. Ne? An der Theke am Tresen treffen sie sich dann irgendwann alle und bei AA treffen sie sich dann irgendwann alle wieder.
Die tauchen alle auf in diesem Buch. Du hast gerade in Weimar eine Rede über Erinnerung gehalten. Wie bist du mit deiner Erinnerung umgegangen bei diesem Buch, gerade diese Klinikszenen? Hast du in deiner eigenen Erinnerung recherchiert oder bist du noch mal in eine Klinik gegangen, hast noch mal mit Ärzten gesprochen oder vielleicht auch mit Freunden, Bekannten aus der Zeit geredet?
Ich habe natürlich irgendwie immer mal wieder bei Freunden und Bekannten gefragt, wenn ich nicht mehr weiter wusste, ob die noch irgendwie Erinnerungen haben. Aber im Wesentlichen bin ich tatsächlich in meine eigenen Erinnerungsräume reingegangen, wissend, dass die natürlich nicht eins zu eins dem entsprechen, was passiert ist, einfach weil Erinnerung, da habe ich tatsächlich in dieser Weimarer Rede mich nochmal intensiv mit beschäftigt, sich natürlich mit jedem Mal, wo man sich erinnert und mit jedem Mal, wo man Erinnerung erzählt, sich verändert, modifiziert und das, was man dann irgendwann mit 60 an Bildern seiner Kindheit hat, hat vermutlich mit dem, was während der Kindheit passiert ist, nicht mehr wirklich viel zu tun. Und so ähnlich ist es natürlich auch, wenn man als schwer angeschossener Alkoholiker mit einem Pegelstand von 2,2 Promille sich in der Klinik plötzlich findet und dann so sukzessive da herausgenüchtert wird. Insofern habe ich versucht, die Atmosphären, die ich für präzise gehalten habe, dann so in Geschichten abzubilden, dass die Geschichten, wenn ich sie dann gelesen habe, mir das Gefühl gegeben haben, jetzt deckt sich das, was ich geschrieben habe, wieder mit den Atmosphären, die ich in Erinnerung habe. Also es ist dann so ein Ping-Pong-Spiel hin und her und dann passiert beim Schreiben, bei mir zumindest oft etwas, wenn die Szenen in einem solchen autofiktionalen Texten dann plausibel sind, dann sehe ich die so filmisch vor mir, dass sie meine eigene wirkliche Erinnerung überschreiben. Das heißt, ich weiß am Ende eines Romans oft nicht mehr, ist das tatsächlich die Beschreibung von Erinnertem oder die Überschreibung von Erinnerung, die dann zu einer Fake-Erinnerung in mir selber geworden ist. Das ist irgendwie, glaube ich, Teil des Erzähl- und Erinnerungsprozesses, wobei Erinnern und Erzählen ja sowieso von vornherein schon sehr eng miteinander verknüpft sind. Die meisten unserer Erinnerungen geben wir ja weiter, indem wir sie erzählen. Und indem wir sie erzählen, visualisieren wir sie für uns selber auch wieder neu und dadurch verändern sie sich.
Ja, man erzählt sich eine Geschichte über sein Leben, über seine Biografie, und auch das ist im Krankenhaus tatsächlich ein Teil des Entzugs. Es soll der sogenannte Jelinek-Aufsatz geschrieben werden, und der hat nichts mit Elfriede Jelinek zu tun. Vielleicht magst du das mal erklären, was für ein Aufsatz war das und inwiefern hat er eben mit der eigenen Trinkerbiografie zu tun?
Also in diesem Krankenhaus, wo ich war, war Teil des therapeutischen Konzepts, dass alle Patienten aufgefordert wurden, an diesen Jelinek-Aufsatz zu schreiben. Das ist ein amerikanischer Psychiater, der so ein bisschen der Gottvater der Suchttherapie in den 60er, 70er Jahren gewesen ist, bis heute viel zitiert wird, und diese Konzepte von ihm werden zum Teil auch immer noch angewandt. Und da soll man in einem Aufsatz sich selber seine eigene Suchtgeschichte erzählen, aufschreiben und die dann am Ende auch in der Gruppe vorlesen, um sich selber eben mal nicht ausweichen zu können, wenn es da schon mal blau auf weiß oder schwarz auf weiß steht. Im Prinzip eigentlich ein ganz vernünftiger Ansatz. Für mich als Schriftsteller allerdings irgendwie eine wirkliche Herausforderung. Nicht nur deswegen, weil ich, während ich in dem Krankenhaus war, nicht geordnet schreiben konnte wegen des Zitterns. Also ich habe zum Teil meine rechte Hand mit der linken Hand festgehalten und stabilisiert. Und also die ersten Versuche dieses Aufsatzes, die liegen noch bei mir, die sind vollkommen unlesbar. Und der letzte Versuch, den ich dann irgendwann auch vorlesen musste, da sieht man eigentlich jeder Buchstabe, wie er quasi dem Zittern abgerungen ist. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich, anders als in meinen sonstigen Schreibvorgängen, froh war, wenn da überhaupt was stand, und dann das wieder gelesen habe und gedacht habe, okay, ich kann da jetzt nicht mal eben schnell drüber schreiben, ich kann es auch nicht mal eben schnell neu schreiben. Und für mich war während des ganzen Fabrizierens dieses Aufsatzes die absolute Horrorvorstellung, weil man gibt den Schriftsteller ja an der Krankenhaustür nicht ab. Ich lese da nachher dann einen fürchterlich schlechten Text vor und das wird wahnsinnig peinlich sein. Und also die Eitelkeit als Schriftsteller habe ich mit ins Krankenhaus genommen, dass ich irgendwie auf gar keinen Fall peinliche Sätze vorlesen wollte. Es ging dann aber eben nicht anders, weil ich tatsächlich froh war, als ich mit der zitternden Hand dann irgendwie nach 12 oder 13 Tagen irgendwie halbwegs was zu Papier gebracht hatte, was den Ansprüchen dieses Jelinek-Aufsatzes genügte.
Der Jelinek-Aufsatz ist auch abgedruckt in dem Buch, das darf ich, glaube ich, verraten, und fängt, glaube ich, an mit: Ich heiße Christoph Peters und bin Alkoholiker. Und dann geht es zurück an den Niederrhein. Da bist du in vielen deiner Romane schon mal zurückgekehrt, deine Kindheit, dein Aufwachsen. Dieses Mal geht es aber zurück mit eben der Brille des Trinkers, der versucht nachzuvollziehen, wie eigentlich alles anfing. Und das gehört für mich auch zu wirklich mit den eindrücklichsten Passagen. Dass Alkohol einfach so ein ganz normaler Teil des Alltags ist, das kennen, glaube ich, sehr, sehr viele. Und hier zum Beispiel wird sich daran erinnert, dass Mon Chéri, die Schnapspralinen, schon für den kleinen Jungen tatsächlich relevant waren, in ganz jungen Jahren, oder?
Ja, also es standen immer Mon Chéri auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ab wann man die essen durfte, aber relativ früh. Also ich erinnere mich, dass ich sicher in Grundschulzeiten schon immer, wenn Mon Chéri auf den Tisch kam, derjenige war, der die meisten davon gegessen hat.
In Grundschulzeiten?
Ja, ja, da hatte auch niemand irgendwie groß was dagegen. Es standen auch, Mon Chéri ist wahrscheinlich noch nicht das Hochste, es standen auch irgendwie Asbach-Uralt oder Weinbrandbohnen oder edle Tropfen in Nuss, dieses ganze Zeug stand da, und man nahm das, man saß irgendwie abends vorm Fernsehen, guckte irgendwie am laufenden Band Rudi Carrell oder Ohne Sorgtheater oder irgendwie sowas, und es guckte niemand so genau hin, was dann da wer in sich hineinstopfte. Und ich war immer derjenige, der tatsächlich als Kind schon offenbar die sanft berauschende Wirkung dieser ganzen alkoholisierten Pralinen sehr genossen und irgendwie als etwas sehr Besonderes empfunden hat. Also es hat mich mehr interessiert als Kinderschokolade.
Ja, und du beschreibst dann auch, wie das gesamte soziale Leben eigentlich auf dem gemeinsamen Trinken basierte. Also nicht nur immer der Begrüßungsschnaps, sondern auch Frühschoppen und Familienkonflikte, die alle immer in nächtlichen Besäufnissen gelöst wurden. Wie geht es dir heute damit? Schüttelst du manchmal innerlich den Kopf darüber? Weil ich meine, es ist ja immer noch sehr verbreitet und man muss ja nur auf die Tische gucken, sagt eine Dame gerade. Ist das für dich, guckst du da anders drauf oder hast du so den Eindruck, naja, manche können halt damit umgehen und kriegen immer diesen Punkt hin und andere halt nicht?
Also ich bin da gar nicht so genau beim Hingucken. Für mich ist der Alkohol tatsächlich dann irgendwann aus dem Wahrnehmungsfenster gefallen Und ich sehe natürlich, Leute trinken und Leute trinken viel. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind immer auch noch viele, die viel und die viel zu viel trinken. Und gibt es auch immer noch wieder welche, die sich an der Grenze zum Alkoholismus bewegen. Irgendwie manche dann sehr lange und manche, bei manchen wird es dann weniger, bei manchen kippt es dann. Alles das kenne ich, das sehe ich. Und ich merke für mich so, es betrifft mich jetzt erstmal im Zusammenhang nicht. Mich nervt es, wenn ich, oder was heißt mich nervt? Ich verlasse inzwischen Partys meistens gegen Mitternacht, weil dann die meisten um mich herum so viel getrunken haben, dass mir die Gespräche nicht mehr richtig Spaß machen. Die haben aber natürlich trotzdem Spaß. Und ich merke inzwischen, wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, wenn die ein, zwei Gläser Wein getrunken haben, werden die natürlich schon euphorischer. Dann nimmt der rhetorische Aufwand, mit denen man seine Thesen vertritt, irgendwie zu. Die Begeisterung an der eigenen Erzählung wird immer größer. Und das ist erstmal alles nochmal ganz normal. Das gehört zum Stimulierenden des Alkohols einfach dazu, dass er eben einen in diese Stimmung versetzt, die auch kommunikativ macht. Ich denke dann manchmal oft, okay, für mich muss das jetzt nicht. Ne? Und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Wenn ich jetzt soziologisch gucke, welche Bedeutung, Funktion hat Alkohol in diesen und jenen Kontexten, dann ist das anders, als wenn ich sozusagen auf die, in Anführungszeichen, Bohemstrukturen zurückgucke, denen ich nicht nachtraue, denen ich aber natürlich auch viele Erfahrungen verdanke. Ich habe ja sehr intensive Erfahrungen auch mit Alkohol, mit Drogen in allen möglichen Varianten gemacht, die ja auch nicht immer blöd waren. Ne? Also sonst hätte man es ja lange Zeit auch nicht gemacht. Und insofern, ich sehe das als ein großes gesellschaftliches Phänomen. Ich glaube insgesamt, der Schaden des Alkohols ist größer als der Nutzen, aber das ist natürlich auch eine sehr subjektive Perspektive.
In einem der anonymen Alkoholikertreffen erzählt ein Mann, dass er mit seiner Familie gebrochen hat, weil die nicht bereit waren, den Alkohol wegzuräumen. Und der ruft auch vorher in Hotels an, wenn er unterwegs ist, und bittet eben das Hotel, die Minibar zu leeren und so weiter. Darf ich dir die persönliche Frage stellen, wie das für dich ist? Weil es gibt einen Moment, der sehr eindrücklich ist in diesem Buch, wo du, sage ich jetzt einfach mal, vor dem Spiegel stehst in der Klinik und mit einer fast epiphanischen Sicherheit weißt, du wirst nie wieder trinken. Ist das für dich jetzt problematisch, wenn Menschen um dich herum Alkohol konsumieren oder irgendwo was steht?
Also es gab tatsächlich eben in der Klinik diesen sonderbaren Moment am 13. Tag, wo ich vor dem Spiegel stand und wirklich aussah wie ein Penner und irgendwie mit Zähnen, die kurz vorm Ausfallen waren, und klätschigen Alkoholikerhaaren. Man bekommt dann ja so eine fisseligen, fiesen, immer fettig aussehenden Haare, wenn man die ganze Zeit trinkt. Die Haut wird so ganz komisch wächsern und irgendwie, ich war komplett aufgequollen, zitterte, konnte irgendwie nicht duschen, weil ich nicht irgendwie allein in die Dusche gehen durfte und aber gleichzeitig kein Pfleger da war, der mit mir dahin gehen konnte, was ich nur mindestens so furchtbar gefunden hätte, wie nicht zu duschen. Und dann passierte im Blick, das ist Spiegel, irgendwie etwas, dass ich plötzlich über dieses Elend, was ich selber war, in eine Art schallendes Gelächter ausgebrochen bin. Und in diesem Moment hat sich irgendwie auf eine ganz komische Weise, ich versuche es im Buch irgendwie zu fassen, etwas in meiner Persönlichkeit umgestellt. Und ich war tatsächlich in dem Moment sehr sicher, dass mit dem Trinken, mit den Drogen, das ist vorbei. Das ist endgültig vorbei. Habe das dann auch gleich vollmundig allen Leuten erzählt, die zum Teil echt wütend waren, weil sie gedacht haben, irgendwie, der hat uns vorher jetzt besoffen, den ganzen Tag irgendwelche Scheiße erzählt, jetzt ist er gerade nüchtern, jetzt kommt die nächste Schlaufe des manischen Wahns. Und ich habe dann nur gedacht, naja, okay, ist besser, wenn ich das jetzt nicht zu laut sage. Das hat mich aber trotzdem nicht daran gehindert, dass ich selbst sehr sicher war, das war's jetzt mit dem Trinken, weil ich einfach auch wusste, ich habe nur diese eine Chance, sonst ist es alles andere vorbei, habe ich dann doch den Ratschlägen der Ärzte und Therapeuten Folge geleistet und bin ganz lange zu AA gegangen, habe an den Tischen gesessen und irgendwie immer mit dem Satz, ich bin Christoph, ich bin Alkoholiker, und habe dann angefangen zu erzählen und habe lange einen alkoholfreien Haushalt zu Hause gehabt, also es gab keine alkoholischen Getränke bei uns. Inzwischen ist das alles nicht mehr so streng, weil alle wissen, dass für mich irgendwie einfach nicht wirklich ein Thema ist. Ich würde aber trotzdem jedem raten, der Alkoholiker ist und nüchtern bleiben will, das wirklich sehr, sehr lange erstmal so zu praktizieren, weil die Gefahren in den meisten Fällen einfach sehr, sehr groß sind. Die Rückfallquote, wurde uns damals gesagt, liegt bei +/-90%, und die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Rückfall hat, ist eben so viel geringer, als dass man sich irgendwann wieder in der Klinik wiederfindet. Und ich weiß von mir heute, obwohl ich seit der Klinik nie wieder getrunken habe, wenn ich jetzt anfangen würde, aus reinem Genuss ein Glas Wein zu trinken, wäre ich innerhalb eines Monats wieder bei einer Flasche Schnaps und könnte irgendwie mich wieder einliefern lassen. Also ich weiß, diese Sucht ist da, obwohl ich selber nie in Versuchung gewesen bin, noch mal zu trinken. Trotzdem habe ich auch in den ersten Jahren auf Lesereisen tatsächlich die Hotels auf Raten der AA-Kollegen abtelefoniert und gesagt, habt ihr eine Minibar? Wenn ihr was drin habt und ihr möchtet, dass ich euer Gast bin, dann räumt die bitte aus, bevor ich komme, dass da kein Alkohol rumsteht. Bei mir in der Familie wird immerhin noch weiter viel getrunken. Da war dann irgendwann die Frage, kann ich das tragen oder muss ich mit den Leuten in meiner Familie brechen? Ich habe gemerkt, ich kann das tragen, ich komme damit irgendwie klar. Und dann habe ich mir auch gesagt, aber das ist auch eine sehr subjektive Entscheidung, die ich jetzt einem trockenen Alkoholiker nicht raten würde. Das ist wirklich meine persönliche Sache, dass ich gemerkt habe, irgendwie, ich bin als Trinker den Leuten jetzt so lange auf die Nerven gegangen, ich muss ihnen jetzt nicht mit meiner Nüchternheit noch wieder auf die Nerven gehen. Und das geht. Für mich geht das. Trotzdem würde ich im Prinzip grundsätzlich jedem, der aufgehört hat zu trinken, sagen, sei so vorsichtig, wie es irgend geht, denn Alkoholismus ist eine tödliche Krankheit und in sehr, sehr vielen Fällen endet sie eben auch tödlich.
Weil wir vorhin über Kreativität gesprochen haben und den schwierigen Schaffensprozess, wie schwer ist es dir dann gefallen, Schreiben und Trinken voneinander zu entkoppeln? Interessanterweise hört dieser Roman nämlich auf, ich hoffe, das darf ich verraten, als der Klinikaufenthalt vorbei ist. Wir wissen also nicht, wir können nicht lesen, wie es dann weitergeht. Und das interessiert mich natürlich sehr. Wie schwer war es, Schreiben und Trinken voneinander zu trennen? War das wie nochmal neu anfangen? Oder?
Ja, es war dadurch, dass ich eben diesen Roman Zimmer im Haus des Krieges, der zu einem Drittel fertig war, als ich wieder zurückkam, aber eben die erste Hälfte der letzten beiden Drittel war einfach schlecht. Da war es erstmal dadurch, dass der Text sehr durchkomponiert war. Ich also wusste, was kommt. Ich war erstmal froh, dass ich jetzt in einem Zustand bin, wo ich überhaupt wieder die Konzentrationsfähigkeit habe, um den zu Ende schreiben zu können. Dann ging das und der war durchkonzipiert und ich konnte den dann irgendwie sogar innerhalb der festgesetzten Zeit, die vorgesehen war, um ihn pünktlich zum Erscheinen zu bringen, fertig schreiben. Danach wurde es tatsächlich anders, weil ich mich selbst eben bis 40 oder bis 39 in diesem melodramatischen Künstlerbild gesehen habe und gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht dramatisch leide an mir, an der Welt, an all diesen wahnsinnigen Dingen und nicht dauernd irgendwie mich in Emotionsräume schieße, die jenseits dessen sind, was man so normal empfindet, um dann davon erzählen zu können, wie kann ich jetzt überhaupt ein neues Buch schreiben? Wie finde ich wieder Themen, wenn ich nicht mehr derjenige bin, der nur aus dem Schmerz heraus arbeitet? Und das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich gemerkt habe, auch wenn ich selber nicht in einem melodramatischen Zustand bin, da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die mich interessieren, die mich sprachlich interessieren, die mich thematisch interessieren. Und bestimmte Dinge sich zu erarbeiten, sich denen zu nähern, ist tatsächlich sogar leichter, als wenn ich irgendwie immer nur durch die beduselten Zustände des Selbstmitleids, des Gejammerts, oh, ich habe jetzt schon wieder einen Writers-Block, ich muss trinken und dann muss ich mich mit dem Trinken irgendwie an einen Punkt bringen, wo gar nichts mehr geht und hinter diesem Punkt dann irgendwie den ersten Satz des nächsten Teils finden oder irgendwie so. Ich war dann auch tatsächlich ab einem bestimmten Punkt froh, dass dieser Unsinn, Irrsinn einfach vorbei war und trotzdem habe ich eine Zeit lang an mir selber gezweifelt, weil ich so dieses expressiv-genialistische Künstlerbild natürlich irgendwie von der Jugend an mitgeschleppt hatte.
Es ist nicht zuletzt auch eine Liebesgeschichte, dieses Buch. Du hast dieses Buch auch deiner Frau gewidmet. Guck mal, da wird mir gleich die Stimme zittrig. Aber du hast es selbst schon gesagt, es gab diese eine Chance. Also sie hat gesagt, einmal ja, aber nicht ein zweites Mal. Und das führt mich zu der Frage, die vielleicht auch manche hier umtreibt, weil ja viele von uns vielleicht im Umfeld jemand haben oder kennen, der oder die eindeutig zu viel Alkohol trinkt und es eben nicht mehr im Griff hat. Aus deiner Erfahrungswelt, was hilft dann wirklich? Als Partner ist das natürlich sicherlich nochmal eine ganz andere Frage als Bekannter, Freund, Kollegin. Aber was denkst du, was ist das Beste? Direktes Ansprechen?
Also es gibt ja diesen ganzen Moment der Co-Abhängigkeit, da ist gerade auch ein sehr toller Roman erschienen.
Der heißt Co,
Rina, ne? Schmeller, Co, ja. Sehr tolles Buch, die sozusagen die Komplementärperspektive da erzählt. Und diese Gefahr der Co-Abhängigkeit, gerade weil man einen Menschen liebt und merkt, der ist irgendwie in einem ganz verheerenden Zustand, dann ist irgendwie der Alkoholiker, der Süchtige, sind nicht nur Alkoholiker, Süchtige sind hochmanipulativ, da hat sozusagen ein anderes Modul die Herrschaft im Kopf übernommen und sie tun alles, egal welche Art von Sucht es ist, um die Leute in ihrem Umfeld dazu zu bringen, sich so zu verhalten, dass sie die Sucht stützen und nicht dich dazu zwingen, dich mit deiner Sucht zu konfrontieren. Das heißt, die Co-Abhängigen bei Alkoholikern, die gehen dann für den jammernden Trinker irgendwie Schnaps oder Bier kaufen. Die co-abhängigen Junkies helfen irgendwie bei der Stoffbeschaffung oder prostituieren sich, um irgendwie dem Partner das Geld für den nächsten Schuss zu besorgen. Also da gibt es die furchtbarsten Dinge, die in diesen Co-Abhängigkeitsbeziehungen entstehen. Und nach meiner Erfahrung, aber auch nach allem, was sozusagen Ärzte, Therapeuten gesagt haben, ist es, glaube ich, wirklich das Einzige, was hilft, dem Süchtigen zu sagen, du bist süchtig, du musst was machen. Wirklich hart zu konfrontieren und auch unter Umständen zu sagen, unsere Geschichte endet, wenn du nichts machst, weil ich sehe, du richtest dich und damit aber auch uns zugrunde und für uns gibt es keine Zukunft, solange du in deinem Selbstzerstörungsprozess drin bleibst. Das hat bei mir eigentlich nur meine Frau tatsächlich gemacht. Sonst haben alle natürlich, ja, meinst du nicht, vielleicht du könntest und du bist und vielleicht. Aber so diese richtig harte Konfrontation haben eigentlich die meisten Leute vermieden. Und ich glaube, aus meiner Erfahrung ist es besser, die unangenehme Situation auf sich zu nehmen, den Trinker, den Süchtigen wütend zu machen. Denn wenn er merkt, da geht jetzt gar nichts mehr, kann es passieren, dass er wütend wird. Es kann auch sein, dass er ganz wehleidig wird und es auf der wehleidigen Ebene wieder versucht, aber ihn zu konfrontieren und gesagt, nee, du musst mir jetzt keinen vorheulen, geh zum Arzt, lass dich irgendwo einweisen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich hilft.
Aber als du gerade darüber gesprochen hast, habe ich gedacht, Christoph, es ist ja genau das Schwierige wahrscheinlich, wenn einem ein Mensch lieb und wertvoll ist, dann diesen Sprung zu wagen, weil man weiß ja eben nicht, ob es gut geht. Das ist ja das unglaublich Kniffelige. Ja.
Da gibt es auch keine Auflösung dafür. Man braucht, um jemanden zu konfrontieren, wahnsinnig viel Mut. Und es kann eben in dem Moment auch passieren, dass ein Süchtiger, der nicht willens ist, wirklich was zu ändern, dann die Beziehung zu dir beendet. Die Gefahr besteht. Das ist aber gleichzeitig die einzige Hoffnung, die es überhaupt gibt. Weil, also bei den anonymen Alkoholikern waren die an den Tischen, die waren immer relativ brutal. Die haben gesagt, irgendwie, es gibt einen Tiefpunkt, der gehört sozusagen auch in diesen ganzen Bereich der Suchttherapie. Der Tiefpunkt ist der tiefste Punkt, an den du fallen kannst. Erst wenn du den erreicht hast und kapitulierst und sagst, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, erst dann hast du eine Chance, wirklich irgendwie mit Hilfe wieder dich neu zusammenzusetzen und neu zusammengesetzt zu werden. Und dieser Tiefpunkt ist unter Umständen dann auch erst dann zu erreichen, wenn derjenige, der süchtig ist, vollkommen allein ist. Denn solange er irgendwie die Möglichkeit hat, mit dir seine Sucht irgendwie weiter zu praktizieren, wird er die nutzen.
Ja, vielen, vielen Dank, Christoph Peters.
Anne-Dore und Christoph Peters waren das im Gespräch über den Roman Entzug. Der Roman bekommt ja gerade ziemlich viel Aufmerksamkeit, oder?
Ja, der bekommt wirklich, also schon im Vorfeld, vor dem Erscheinungstermin, gab es schon große Interviews mit Christoph Peters dazu. Das liegt bestimmt an diesem Thema Alkohol, also dieses viel verbreitete Alltagsgenussmittel, bei dem es eben nicht allen leicht fällt, die Grenzen einzuhalten. Mich hat sehr beeindruckt, wie klar er darüber spricht, wie offen und welche Form er im Roman dafür gefunden hat. Also Entzug ist, finde ich, wirklich ein ganz eindrückliches literarisches Werk zum Thema Sucht, zum Thema Kreativität und auch zum Thema lebenswandelnde Entscheidungen. Also eine große Empfehlung, nicht nur für diejenigen, die sich mit dem Thema Alkohol auseinandersetzen, sondern eben auch mit Kreativität, mit Prozessen im Leben, mit Wendepunkten. Also es ist ein sehr eindrücklicher Roman.
Scheint nicht nur ein eindrücklicher Roman zu sein, sondern eben auch einer, bei dem es viele Anknüpfungspunkte gibt.
Absolut.
Christoph Peters Roman Entzug ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 398 Seiten und kostet 24 Euro.
Und diese Folge Orte und Worte findet ihr bei ARD Sounds, bei iTunes und auf den Webseiten des RBB. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Gabi Klusmann. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.